Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die letzten Worte des zweiten Korintherbriefs. Herzliche Grüße, euer Paulus. Das ist ja so ungefähr der Inhalt hier. Ein komischer Predigttext. Aber dadurch, dass wir wissen, welcher Sonntag heute ist, wird klar, warum das als Kirchenpredigttext für heute verwendet wird. Sonntag Trinitatis, Dreieinigkeit. Und das hier ist der Text im Neuen Testament, der am deutlichsten von der Dreieinigkeit spricht. Die meisten von uns wissen, Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor, sondern es ist sozusagen ein Erzeugnis oder ein Produkt der Kirchengeschichte. Was euch erwartet? Ein Überblick über das, wie die Dreieinigkeit im Lauf der Kirchengeschichte zustande gekommen ist. Dann versuche ich euch näher zu bringen, was für eine großartige und heilige Wahrheit und gleichzeitig Geheimnis die Dreieinigkeit ist. Und dann, je nachdem, gucken wir noch kurz an, was sonst noch im Text ist. Also, wie gesagt, Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor. Am ehesten unser Text, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dann gibt es noch mehrere Andeutungen im Neuen Testament und dann gibt es noch die Anweisungen über die Taufe, in denen zum Teil, nur zum Teil getauft werden soll auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch im Alten Testament gibt es gewisse Andeutungen schon auf die Dreieinigkeit, nämlich wenn von Gott gesprochen wird, heißt es da mehrmals heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Warum dreimal heilig? Ein Geheimnis aus dem Alten Testament auf die Dreieinigkeit. Ein kurzer Überblick über Dreieinigkeit, leider ziemlich kompliziert. Ich versuche es nicht so kompliziert zu machen, wie es ist. Es ist nämlich noch viel komplizierter und fragt 100 Theologen und ihr kriegt 100 Antworten. Kann es sein, dass die Sache mit Gott so kompliziert ist? Oder ist es vielleicht andersrum? Ist vielleicht unser Denken und unser Sein so kompliziert, dass wir solche einfache Wahrheiten, solche Geheimnisse ganz schwer erkennen können? Wer sich an die Predigt vom Stefan erinnert, der weiß über wahrer Mensch und wahrer Gott, der weiß, dass es noch andere komplizierte Dinge gibt, was Gott anbetrifft. Eben dieses wahrer Mensch und wahrer Gott in Jesus. Das ist ungefähr die gleiche Art der Kompliziertheit. Und da hat ja der Stefan uns gesagt, dass das apostolische Glaubensbekenntnis, dass das die letzte Aussage über Gott ist, in der Kirchengeschichte, wo sich alle heutigen Christen einig sind. Das apostolische Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott den Vater und an Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Es gibt auch Christen, oder es gab auch Christen, die schon hier beim apostolischen Glaubensbekenntnis nicht mehr mitgegangen sind und die diese Spaltung praktisch, die dadurch entstanden ist, noch hunderte von Jahren überlebt haben, aber heute sind die alle ausgestorben. Also alle heutigen Christen bezieht sich auf das apostolische Glaubensbekenntnis. Aber nicht, auch wieder predigt Stefan, auf das Glaubensbekenntnis von Nicäa. Und das ist früher als das apostolische Glaubensbekenntnis. Und in dem Glaubensbekenntnis von Nicäa, da kommt die Dreieinigkeit vor und wird mit griechischen Worten, zu denen ich nachher noch komme, erklärt. Warum war es dann wohl nötig, dass man nach dem nicänischen Glaubensbekenntnis wieder zurückgeht auf das apostolische Glaubensbekenntnis und das formuliert hat? Das war deshalb, weil sich nicht alle Christen zu der Zeit mit der Dreieinigkeit einverstanden erklären konnten und deshalb man später über das apostolische Glaubensbekenntnis sozusagen die andere Seite wieder versucht hat einzufangen, sodass man was Gemeinsames hatte. Weil zum Beispiel, und diese Christen, die da nicht mitgegangen sind, die gibt es heute noch. Das ist nämlich so ziemlich die ganze Kirche im Osten. Zum Beispiel die koptische Kirche in Ägypten oder die syrische Kirche. Oder in der heutigen Zeit die Zeugen Jehovas und die Mormonen. Die haben keine Dreieinigkeit. Und die Dreieinigkeit im nicänischen Glaubensbekenntnis, die wird erklärt mit zwei griechischen Begriffen. Und diese beiden Begriffe heißen Hypostase und Usia. Hypostase, Hypo unten, Stase, Zustand. Wie kommt eine Sache bei mir an? Wie ist ihre Verdinglichung, ihre Vergegenständlichung? Und Usia, das ist das Partizip von griechisch Sein, also die Seinsweise, das wahre Sein, das eigentliche Sein. Das ist, wie ist eine Sache wirklich? Und da kommt bestimmt viele von uns das Höhlengleichnis von Plato. Ich sehe nur die Schatten. Die wahre Sache, die ist hinter der Ecke sozusagen und macht den Schatten. Und ich kann nie die wahre Sache erkennen, weil ich kann aus meiner Höhle nicht raus. Und mit dem, dass die Dreieinigkeit mit philosophischen Begriffen von Plato erklärt wird, entstehen natürlich riesengroße Probleme. Weil diese beiden Begriffe, Hypostase und Usia, kommen beide nicht in der Bibel vor. Das heißt, Usia kommt einmal im Hebräerbrief vor, aber Hypostase kommt einmal im Hebräerbrief vor, aber in ganz anderem Zusammenhang. Und dann ist es noch weitergegangen, dass die Kirchensprache ja im Laufe der ersten Jahrhunderte sich von Griechisch auf Lateinisch verwandelt hat und dass es weder für Hypostase noch für Usia lateinische Wörter gibt und dass deshalb man sozusagen dann wieder als Latein die Hauptsprache war, musste man wieder von vorne anfangen, mit zu klären, was Dreieinigkeit ist. Und jetzt ist es also so, dass die Dreieinigkeit mit bis zu drei Usien, also Wesensarten Gottes, und bis zu vier Hypostasen, also wie Gott zu mir rüberkommt, erklärt. Und zwar in beliebiger Kombination. Insofern kann man sich denken, wie viel verschiedene Erklärungen für Dreieinigkeit es im Laufe der Kirchengeschichte gab. Also von 1 bis 3 Usien, Wesensarten Gottes, und von 1 bis 4 Hypostasen. Es wundert einen übrigens, oder es hat mich gewundert bei der Vorbereitung, dass es nicht 5 Hypostasen eigentlich geben müsste, weil die 4. Hypostase, die ist ja dort, kam dadurch zustande, dass Jesus ja, als er auf der Erde war, ein anderer war, als er jetzt ist. Das sind ja 2 verschiedene Weisen, wie Gott rüberkommt. Und dann ist es ja eigentlich so, dass Jesus zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, da war er ja nochmal ganz anders. Also müsste eigentlich auch eine 5. Aber da ist anscheinend in der Kirchengeschichte noch niemand draufgekommen. Ihr könnt euch also denken, dass die Kirche in den ersten Jahrhunderten sehr stark beschäftigt war mit Versuche, Gott zu erkennen. Und Dreieinigkeit in unserem Sinn, nämlich 1 Usia und 3 Hypostasen, diese Dreieinigkeit in diesem Sinne gibt es erst seit dem Jahr 675, Konzil von Toledo. Und Toledo ist ja in Spanien. Daran sieht man, dass diese Konstruktion von Dreieinigkeit es nur für die westliche Kirche gilt. Die östliche Kirche, also zum Beispiel die Kirche in Russland und in der Ukraine und in Griechenland, die sind zu anderen Ergebnissen gekommen und gibt es ja noch. Und die haben auch weiterhin andere Ergebnisse. Und dieses, was da rauskam bei dem Konzil, das ist seit dieser Zeit in einem Schaubild anzusehen. Eine Usia in der Mitte, 3 Hypostasen im Dreieck Christi. Und der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Aber der Vater ist nicht der Sohn und nicht der Heilige Geist. Der Sohn ist nicht der Vater und ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Vater und nicht der Sohn. Betrachtet's, logisch ist es nicht, aber die gesamte westliche Kirche, zu der wir ja auch gehören, und die der kirchliche Mainstream zumindest zur Zeit ist und sich auf der ganzen Welt am Ausbreiten ist, die ist zu diesem Ergebnis gekommen, dass das Wahrheit ist. So, die Prophetie von der Christi ist wahr geworden, ich konnte es euch nicht erklären. Und jetzt kommt was ganz Besonderes, nicht einmal der Paulus, der größte Theologe der ersten Kirche, konnte es erklären. Sondern er spricht von Gott als einem Geheimnis, wie du ja schon gesagt hast. Und dazu sehen wir jetzt 3 Bibelverse, alle 3 aus dem Kolosserbrief. Das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nämlich Gott, ist nun aber offenbart in seinen Heiligen. Also hier bei uns ist das Geheimnis offenbart. Nächste. Auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe zu allem Reichtum und an der Fülle der Einsicht, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Die beste Chance besteht noch, wenn man den irdischen Jesus anguckt. 3. Geheimnis. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Geheimnis, Mysterion. Das ist ein neutestamentliches Wort. Also hier sind wir jetzt ganz nah an Jesus, im Gegensatz zu den griechischen Wörtern. 21 Mal kommt es im Neuen Testament vor, davon 14 Mal bei Paulus und 3 Mal im Kolosserbrief. Und wenn wir über Gott nachdenken, dann merken wir ja, dass auch er für uns im Prinzip ein Geheimnis ist, weil es einfach geheimnisvolle Dinge gibt, die wir mit dem, wie wir seither über Gott gedacht haben oder gehofft haben, nicht in Einklang bringen können. Jeder denkt auch vielleicht an was Verschiedenes, aber es gibt einfach Dinge bei uns, die sind uns ein Geheimnis, und ich kann mein Leben und das, was ich Erfahrungen mache und das, was ich von Gott weiß und höre, nicht immer in Einklang bringen. Ist und ist nicht gleichzeitig. Der Schöpfer soll derselbe sein wie Jesus, wie der Mensch, der die Händler aus dem Tempel getrieben hat. Der Schöpfer, der alle diese tolle Dinge, diese Riesenintelligenz, die solche Sachen wie DNA und Antikörper und was nicht alles erfunden hat. Und dann dazu noch das ganze Universum. Und das, was im Kleinen ist, das Atom noch einmal, also das ist unglaublich. Und der Heilige Geist, der sowas wie Kirche über so viele lange Zeit bis zu uns hat Wirklichkeit werden lassen können. So vom Äußerlichen haben wir ja tatsächlich eigentlich nicht mehr arg viel mit Jesus zu tun. Jesus hat kein Gemeinschaftshaus gehabt und auch wahrscheinlich keine Stühle. Aber trotzdem sind wir Kirche von Jesus. Über alle solche Wirrnisse, wie ich euch vorher ein paar versucht habe zu erklären, das ist doch unglaublich. Das kann doch nur Gott sein, der sowas sich ausdenkt, dass es von Jesus über 2000 Jahre bis zu uns kommt. Gott ist ein anbetungswürdiges Geheimnis. Und trotzdem offenbart er sich. Und diesen Gott wollen wir jetzt anbeten. So sehr er ein Geheimnis ist, ist es nicht Gottes Interesse, sich vor uns geheim zu halten. Er ist von sich aus aktiv geworden und hat sich uns geoffenbart. Besondere Chancen auf solche Offenbarung bestehen in der Schöpfung, im Großen, Mittleren und Kleinen und in der Schöpfung um uns herum und weiters weg. In der Bibel, besonders im Neuen Testament, wenn man das Leben Jesu anguckt und hört, was er gesagt hat. Und in mir, da der Heilige Geist ja tatsächlich runterkommt und auch immer mal wieder merkbar sich offenbart in unserem Fleisch, wie das so schön heißt, in unserem Sein, in unserem Wesen, in unserem Hirn, in unserem Bauch. Dann sehen wir auch in unserem Text, den du bitte nochmal zeigst, noch ein bisschen was über das Geheimnis. Gott. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gnade, Liebe, Gemeinschaft. Gespürt geschwind noch was Theologisches, der Genitiv in der Bibel, der ja bei Luther eine ganz riesengroße Rolle gespielt hat, Gerechtigkeit Gottes, hat er gemerkt, dass das nicht eine Gerechtigkeit ist, die irgendwo oben schwebt, sondern dass das die Gerechtigkeit Gottes ist, die zu mir, zu uns runterkommt. Und so ist es hier, glaube ich, auch. Das ist die Gnade, die zu uns runterkommt, die Liebe, die zu uns runterkommt und die Gemeinschaft mit Gott, die zu uns runterkommt. Und da das Paulus ja hier am Schluss von seinem Brief wünscht, ist es offensichtlich nicht selbstverständlich. Sonst bräuchte ich ja nichts mehr sagen. Sondern es ist ein erwartbares, aber nicht selbstverständliches und in der Geschenk, das mir schon in der Tasche hin. Sondern es kommt nach Gnade. Nicht selbstverständlich, aber möglich. Vielleicht genau dann, wenn man es am wenigsten damit rechnet. Was ist sonst noch im Text? Vers 11. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Sehr geheimnisvoll. Wir sollen etwas machen, dass Gott bei uns ist. Wenn ihr es überhaupt schon gemerkt. Wenn wir das machen, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott des Friedens bei euch sein. Wir können ja eigentlich nichts machen, dass Gott bei uns ist. Er hat ja selber schon alles gemacht. Andererseits, das, was man hier machen sollte, ist ja nichts Schlechtes. Lasst euch zurechtbringen. Ist wirklich alles, was ich so jeden Tag denke und für hundertprozentig richtig halte, ist das wirklich alles richtig? Ist da nicht irgendwas dabei, was manchmal zurechtgebracht werden muss? Lasst euch ermahnen. Ist denn wirklich alles das, was ich jeden Tag so mache und von dem ich vollkommen überzeugt bin und wie ich die Welt retten will? Ist denn das alles wirklich richtig und so muss so gemacht werden? Jetzt wird es noch happiger. Denkt alle dasselbe. Wir haben ein paar Fragen, wo wir nicht alle dasselbe denken. Was machen wir jetzt? Vorschlag. Wir ziehen zumindest mal das, was der andere denkt, in Betracht. Wir gucken es überhaupt mal richtig an, was der andere denkt. Das, wie es uns seither erschienen hat, dass das völlig verkehrt ist und überhaupt nicht funktionieren kann, das könnte ja vielleicht doch was draus sein. Haltet Frieden. In der Einleitung war der Friede fängt innen an. An so einem Tag wie heute noch viel mehr. Gerade in diesen Fragen gibt es ja auch unter den Christen Heftiges. Und wenn wir nicht einmal Frieden halten können, wie sollen wir es dann von denen verlangen, die es missen? Ist überhaupt nötig zum Frieden halten, dass man den anderen ganz toll findet und alles, was er sagt, richtig? Oder ist Frieden nicht auch möglich außerhalb vom Kopf und außerhalb von manchen praktischen Fragen? Und dann noch Vers 12. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Was könnte das sein? Wir wissen nicht mal genau, was der heilige Kuss damals war, weil es gibt ja keine Videos aus der Zeit und auch keine Kassette oder sowas und keine YouTubes. Aber es muss irgendwas sein, was diesen einerlei Sinn, diesen Frieden unter uns, was das äußerlich anzeigt. Das kann man zumindest mal feststellen. Also kriegt ihr jetzt die Hausaufgabe, mal kreativ zu werden und euch zu überlegen, was unser heiliger Kuss sein könnte. Amen.